Schön, dass Sie dabei sind in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch die kommende Stunde. Zu Gast haben wir heute Elisabeth Buchner. Sie ist Hormon-Selbsthilfeberaterin und zugeschaltet aus Kleinsendelbach. Seit einigen Monaten können sich Mädchen auf Kassenkosten gegen humane Papillomviren impfen lassen. Diese können Gebärmutterhalskrebs auslösen. Eine Spritze und schon ist das Virus erledigt. Klingt wunderbar, oder? Provozierte die Taz kürzlich in einem Artikel über die neue HPV-Impfung. Nicht nur der herstellende Pharmakonzern und des Impfstoffes wirbt in einer groß angelegten Marketingkampagne für sein Produkt. Auch in Schulen wird eindringlich für die Impfung aller Mädchen von 12 bis 17 Jahren geworben. Kritiker dämpfen allerdings die Euphorie, denn es sei bislang gar nicht bewiesen, dass humane Papillomviren, die beim Geschlechtsverkehr übertragen werden, allein Gebärmutterhals auslösen. Gebärmutterhalskrebs, Entschuldigung. Eltern sind also gut beraten, ihre Töchter nicht voreilig impfen zu lassen, sondern sich erst einmal von unabhängiger Seite zu informieren. Dazu wollen wir heute einen Beitrag leisten. In einem ersten Teil in dieser Sendung soll es also über diese neue Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs gehen, wobei die Impfung nicht gegen den Krebs ist, sondern gegen die Viren, die den Krebs dann auslösen können. In einem zweiten Teil der Sendung wollen wir uns mit Entwicklungsauffälligkeiten bei Kindern beschäftigen und fragen, inwieweit zum Beispiel verzögerte Entwicklungen oder auch auffällige Allergien, häufige Infekte, inwieweit das auch mit Störungen im Hormongleichgewicht, im Hormonhaushalt zusammenhängen kann. Zu diesen komplexen Fragen darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen Frau Buchner. Grüß Gott.
Guten Morgen, Frau Engert, und guten Morgen alle liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, schön, dass Sie wieder hier zu Gast sind bei Radio Horeb. Mit dem Thema ja, Hormone, was bewirken Hormone eigentlich, was können sie auch für Störungen, für Befindlichkeiten auslösen? Sie selbst, Frau Buchner, haben ja die Hormon-Selbsthilfe-Beratung ins Leben gerufen und waren selber betroffen, haben auch vier mittlerweile erwachsene Kinder, haben bei sich auch Störungen festgestellt, konnten das auch auf Hormone zurückführen. Und Ihnen geht es eigentlich darum, in Gesprächen nach Ursachen für Beschwerden zu suchen, dabei auch individuelle Betroffenheiten wahrzunehmen von Frauen. Sie richten sich aber nicht nur ausschließlich an Frauen, auch an Männer. Mhm. Und ja, es geht Ihnen dabei eigentlich darum, gemeinsam mit den Betroffenen Selbsthilfemöglichkeiten zu erarbeiten. Mhm. Wenn wir heute nun über das Thema der sogenannten Cervixspritze reden, dann geht das auch darauf zurück, dass viele Eltern einfach verunsichert sind. Das wird nun angepriesen von Frauenärzten. Es wird auch in Schulen, wie ich sagte, dafür geworben. Die Frage ist eigentlich, was ist das für eine Impfung? Sie ist ja als Impfung, als erste Impfung gegen Krebs entwickelt worden. Aber ist es überhaupt eine Impfung gegen Krebs?
Kann man eigentlich so gar nicht sagen, sondern sie richtet sich gegen ein Puzzleteil, einen möglichen Auslöser von Krebs. Also wenn jemand schon Krebs hat, dann macht so eine Impfung überhaupt keinen Sinn. Das wäre ja eigentlich eine eigentliche Impfung. Die Vorbeugung ist sozusagen auch steht auf der Fahne, und speziell der Gebärmutterhalskrebs, der ist letztendlich Ziel der HPV-Spritze oder Impfung. Und es geht darum, ein Teil, ein wichtiges Teil, was einen Gebärmutterhalskrebs mit auslösen kann oder, sagen wir mal, einen Nährboden gibt. Vielleicht ist es fast besser, von einem Nährboden zu sprechen, als direkt, dass man meint, allein der Virus löst Krebs aus. Das stimmt nicht, im ganzen Gegenteil. Man geht davon aus, dass die meisten Frauen im Laufe ihres Lebens zumindest einmal mit diesem Virus in Kontakt kamen, sich sozusagen infiziert haben. Aber dennoch sind nur 0,017% dieser Frauen jährlich mit einer Diagnose tatsächlichen Gebärmutterhalskrebs ist dann konfrontiert. Also nicht jeder, der sich infiziert mit dem Virus, wird automatisch krebskrank am Cervix.
Also diese humanen Papillomaviren, die sind beteiligt an der Krebsentstehung. Ja. Jetzt gibt es aber ganz viele verschiedene, also in der Abkürzung heißt es ja dann HPV, das wollen wir jetzt hier in der Sendung beibehalten, damit es nicht zu kompliziert wird, diese HPV-Typen. Gegen die soll nun der Impfstoff wirksam sein.
Ja.
Aber gegen wie viele dieser Typen, also dieser Virenarten, ist er denn überhaupt wirksam?
Er ist nur gegen eine Auswahl von diesen Typen. Viren verändern sich und kommen in verschiedenerlei Gewand, sag ich mal. Und nicht jeder HPV-Virus ist letztendlich ein Keim, der von dieser Spitze anvisiert wird. Es sind nur etwa 60-70% vermutet. Also ich spreche immer sehr vorsichtig, weil die ganzen Studien, die im Vorfeld zu dieser Impfung gemacht worden sind, stehen auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Und jeder Wissenschaftler, der eigentlich gewöhnt ist, mit sehr strengen Voraussetzungen zu arbeiten, dem stehen sich alle Haare zu Berge. Von daher müssen wir immer wieder von Vermutungen sprechen, auch bei dieser bereits auf dem Markt befindlichen Spritze oder Impfstoff.
Da fragt sich jetzt natürlich der Anwender bzw. der Patient oder der mögliche Patient, wie kann das denn angehen, dass ein Impfstoff auf den Markt kommt? Er ist zugelassen seit Herbst letzten Jahres in Deutschland, aber eine fundierte wissenschaftliche Grundlage des Krebsschutzes wird von verschiedenen Seiten eben in Frage gestellt.
Ja.
Zum einen heißt es auch, dass die Beobachtungszeit erst 4 Jahre überhaupt geht. Das ist also viel zu kurz. Langzeitstudien gibt es noch gar nicht. Aber wie kann es sein, dass ein Impfstoff auf den Markt kommt, obwohl die Ergebnisse gar nicht abgeschlossen sind und eindeutige Ergebnisse offensichtlich noch gar nicht vorliegen, so zumindest die Meinung der Kritiker?
Ja, es ist eigentlich nicht nur in diesem Bereich dieser speziellen Impfung so, aber da, wo die Zielgruppe Mädchen sind, im Alter von 10 bis 18 Jahren, da kann man natürlich keine Versuche machen, weil Kinder müssen ausgenommen werden von jeglichen Versuchen. Also ist erst schon mal die Versuchsphase beschränkt auf eine Gruppe von älteren Frauen. Das ist das eine. Zweitens, wir dürfen niemals vergessen, dass unser Gesundheitssystem heute ein Wirtschaftsunternehmen ist, von gigantischer Größe, einer der größten Wirtschaftszweige überhaupt. Und Wirtschaft tickt nach anderen Gesetzen. Die Wunschvorstellung, eine Impfung für oder gegen Krebs, ist ein Zugpferd, auf das viele Leute sehr schnell und in der Hoffnung auch aufspringen, dass das etwas bewirkt und dass man sicher sich schützen kann vor Krebs. Und allein die Impfung ist natürlich eine wunderschöne Vorstellung, genauso wie man heute meint, allein durch die Pille oder durch ein Medikament wird mein Lebensstil oder meine Krankheit beseitigt. Und der Lebensstil kann weiter so laufen ohne Veränderung. Und Impfungen sind hoch willkommen, weil sie uns eine Sicherheit zu geben scheinen, die einfach Wirtschaftsbetriebe sehr leicht ausnutzen können. Und unsere hoffnungsvolle Gutgläubigkeit, sage ich mal im positiven Sinne, lässt uns da auch schnell zulangen, ohne dass wir uns selber damit wirklich befasst haben. Und wir haben die Möglichkeiten, Informationen zu suchen. Wir haben genau deswegen auch auf unserer Internetseite eine Reihe von Fachartikeln eingestellt, die Linksammlung, die kann man sich gerne auch auf die Weise ausdrucken und weiter sich damit beschäftigen. Wir können heute in der Sendung nur einige Dinge anreißen, aber ich mache ganz, ganz viel Mut, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was bringt das überhaupt, was bedeutet das für mein Kind, welche Hintergründe stehen da vielleicht mit, auch eine wichtige Rolle. ich würde deshalb sehr, sehr ermutigen, weiterzumachen heute, auch wenn wir jetzt nur einige Dinge kurz anschneiden können.
Welchen Schutz gibt es dann eigentlich bislang gegen eine Infektion mit humanen Papillonviren und wie wirksam ist dieser Schutz?
Das ist eigentlich, wenn man sehr nüchtern anschaut, lächerlich. In der Versuchstestphase, die hat eben 4 Jahre gedauert, in dieser Zeitspanne ist weder bei der Placebo-Gruppe der 1000 Frauen, die keine Spritze bekommen haben mit Impfstoff, und auch kein Erkrankungsfall, also oder tödlicher Fall im Bereich der Spritzengruppe. Also es ist unheimlich dünn, die ganze Geschichte. Man hat eigentlich kaum noch Zahlen. Und die insgesamt auch von Nebenwirkungen und Langzeitfolgen hat die Gruppe ohne Spritze deutlich besser abgeschnitten als die mit. Von daher ist rein von der fachlichen Seite her überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen, warum diese Spritze überhaupt auf den Markt gekommen ist. Also ich kann es mit meinem gesunden Menschenverstand nicht nachvollziehen.
Jetzt gibt es ja die regelmäßigen Routineuntersuchungen, wo es auch immer einen Krebsabstrich gibt.
Ja.
Würden die allein nicht ausreichen, um frühzeitig zu erkennen, dass eine Frau sich mit humanen Papillonviren infiziert hat?
Ich möchte mal darauf auch gerne zu sprechen kommen, dass da nicht nur tatsächliche Fälle gefunden werden, sondern es werden zu einem relativ hohen Prozentsatz auch blinde Alarm gegeben. Ich habe das selber an mir erlebt. Auch bei mir gab es mal Alarm. Und für mich ist wichtig, dass wir da sehr, sehr nüchtern bleiben. Die Vorsorgeuntersuchung ist ein mögliches Instrument. Aber wenn etwas diagnostiziert worden ist, dann heißt das noch lange nicht Krebs. Das ist ganz wichtig, sondern das ist ein Untersuchungsinstrument sozusagen, das dienen kann. Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Das uns auch vielleicht ein Stück Warnschuss gibt. Aber die Vorsorge durch den Pap-Abstrich, wie das so schön sagt, ist eben genauso wie alle anderen Tests auch begrenzt in der Aussage. Und von daher ist es wichtig, dass wir vielleicht auch uns damit beschäftigen, wie können wir das denn überhaupt vermeiden, dass überhaupt gar nicht etwas entsteht, dass ein Pap-Test anspringt, den man natürlich auch in Anspruch nehmen kann, regelmäßig oder in größeren Abständen. Aber für mich ist wichtig zu wissen, es ist nur ein mögliches Instrument. Und die Beobachtung und das Verstehen der Zusammenhänge, damit so ein Test anspringt, ist für mich mindestens genauso wichtig.
Halten wir vielleicht an dieser Stelle auf jeden Fall einmal fest, dass es eigentlich keine andere Krebsart gibt, die durch so ein einfaches, sicheres Verfahren, relativ sicheres Verfahren wie die Krebsvorsorgeuntersuchung, der sogenannte Pap-Test, im Vorstadium doch meistens erkennbar und dann auch heilbar ist. Also in Deutschland wäre die Zervixspritze eigentlich gar nicht so notwendig, wenn man sich anschaut, wie häufig Gebärmutterhalskrebs eigentlich auftritt. Mhm. Ist das richtig?
Kann man so sagen.
Aufgrund auch der Vorsorgeuntersuchung.
Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein gutes Instrument, um das abzuklären, um Unsicherheiten auszuräumen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, das immer wieder zu machen. Dass die Krebsvorsorge-Spritze dadurch ausgehebelt ist, würde ich also nicht allein durch den Pap-Test meinen, sondern was noch viel wichtiger ist, dass wir die jungen Leute und auch die älteren Frauen und Männer aufklären, ja, was gibt den Nährboden für Krebs? Weil es ist, der Gebärmutterhalskrebs ist ja nur eine Krebsart. Wir sprechen halt von mehreren Krebsarten. Und der Nährboden für Krebs schlechthin ist eben wichtig, dass wir den kennen und ihn ausschalten.
Gut, wenn Sie gerade dabei sind, was wäre denn der Nährboden?
In speziell diesem Fall vom Zervixkrebs wäre ganz, ganz wichtig, dass man weiß, Zuallererst ist der Nährboden durch diesen Belag, der unter der männlichen Vorhaut sich gerne ablagert und der beim Geschlechtsverkehr in Berührung kommt mit dem Muttermund. Smegma nennt man das in der Fachsprache. Das riecht sehr stark. Und wenn Männer sich regelmäßig unter der Vorhaut waschen, dann ist die Frau eigentlich am allerbesten geschützt vor einem Gebärmutterhalskrebs. Man weiß, dass Frauen, die Nonnen sind, die also keinen Geschlechtsverkehr haben, eigentlich nie Gebärmutterkrebs haben, Gebärmutterhalskrebs. Und dass auch in Ländern, wo die Beschneidung selbstverständlich ist von Männern, dass dort der Gebärmutterhalskrebs fast unbekannt ist.
Das heißt also, zur Vorsorge gehört eigentlich auch, Mädchen nicht gleich in eine rege sexuelle Aktivität hineinzutreiben.
Selbstverständlich und mindestens genauso wichtig, auch die Jungs aufzuklären. Liebe Jungs, grundsätzlich für jetzt und später, wascht euch unter der Vorhaut. Das ist nicht nur für das Mädchen wichtig, sondern für den Jungen ja auch, weil es einfach ein Keimträger ist. Und ganz egal, wie alt der Junge oder Mann ist, das ist etwas, was für mich zuallererst eine Vorbereitung oder eine Vorbeugung für das Vermeiden von Gebärmutterhalskrebs darstellt.
Also die Vorbeugung liegt letztendlich auch in der Enthaltsamkeit junger Mädchen.
Jawohl.
Und nicht darin, dass man sie aufmuntert oder Eltern dazu rät, nur diese Zervixspritze vorzunehmen, diese Impfung, zumal ja auch der Impfstoff für junge Mädchen zumindest klinisch gar nicht überprüft ist, weil das gar nicht erlaubt ist in dieser Altersgruppe, genau, der 9- bis 15-Jährigen.
Und ein Mädchen in diesem Alter kriegt normalerweise keinen Gebärmutterhalskrebs. Also in dieser Altersstufe spielt er sowieso keine Rolle, sondern der tritt ja erst viel später auf, hauptsächlich dann eher in der späten Prämenopause und in den Wechseljahren. Da tritt das ja dann erst auf. Das Mädchen selber an sich ist ja nicht betroffen vom Gebärmutterhalskrebs.
Das ist die Frage,
also ich
kenne
in meinen vielen tausend Fällen nicht einen einzigen. Und von daher ist die Altersgruppe nur deshalb gewählt, einfach deshalb, weil in diesem Alter noch an das Pflichtgefühl der Mutter appelliert werden kann. Später für den eigenen Körper lässt das ganz schnell nach, aber für unsere Kinder tun wir alles, um ihnen quasi das Glück auf Erden zu sichern. Und es ist eine rein psychologische Marketingstrategie, dass die Spitze sich sofort an die Teenager richtet.
Das heißt also, der Krebs, die Krebsart, nein, das heißt das Virus, also man kann sich am humanen Papillomviren infizieren beim Geschlechtsverkehr, sie werden übertragen durch Männer. Aber Männer sind in dieser Sache eigentlich gar nicht angesprochen. Es ist ja merkwürdig, dass sich hier alles auf Mädchen und Frauen beschränkt.
Richtig. Und da ist eben der Punkt, wo ich gerne sehr Mut mache, dass auch die Mädchen ein größeres Selbstbewusstsein bekommen und sagen, Sexualität ist erstens etwas, was nicht in diese Altersstufe gehört, zumindest nicht in dieser Form, und dass sie selber den Mut hat, wirklich das auch auszudrücken, was sie empfindet. Im ganzen Bereich Liebe. Es gibt immer wieder auch ganz groß angelegte Werbekampagnen für Pillen für 12-, 13-Jährige, so nach Motto, ihr braucht eure Eltern gar nicht mehr fragen. Der Arzt gibt euch das so. Und es wird in der gesamten Gesellschaft die Sexualität in ein Alter hineingepresst, wo die Mädchen eigentlich noch überhaupt nicht rein seelisch dafür gereift sind, geschweige denn die ganzen ethischen Fragen, die dann noch mit hineinspielen. Und das ist definitiv Teil der Aufklärungsarbeit. Und ich freue mich riesig, dass es da zwei große Werke gibt in Deutschland.
Aus der christlichen Perspektive wäre da vor allem auch zu empfehlen das Projekt Teen Star.
Richtig, Teen
was
Star.
Auch für eine Erziehung zur Sexualität in der Ehe dann später führt, was Mädchen auch stärkt. Auch Jungen, das sei hier vielleicht am Rande gesagt, und diese beiden Projekte unterstützt auch oder ist auch im Sinne von Radio Horeb.
Ja, Teenstar ist auch sehr aktiv in Österreich und in der Schweiz. Und man kann auch im Internet einfach unter teenstar.at oder ch sich da noch mehr Informationen holen. Und ich freue mich schon, wenn die auch mal ein Buch herausbringen, das wir dann weitergeben können.
Frau Buchner, fassen wir an der Stelle vielleicht zusammen. Der sichere Schutz vor einer Infektion mit humanen Papillomviren, die unter anderem eine Entstehung an Gebärmutterhalskrebs dazu führen können. Der Schutz für junge Mädchen besteht eigentlich vor allem darin, dass sie enthaltsam leben, dass sie keine Sexualität praktizieren, keinen wechselnden Partner haben, und später in einer Partnerschaft besteht ja vor allem darin der Schutz, dass der Mann sich entsprechende Hygiene betreibt und sich wäscht unter der Vorhaut.
Ja.
Also können wir das so festhalten und damit vielleicht auch vielen Eltern damit auch entlasten, dass sie auch etwas in der Hand haben, ihre Kinder auf den Weg mitzugeben.
Mich würde zum Beispiel auch interessieren, ob Hörerinnen schon Erfahrungen gemacht haben, dass Ärzte sie sozusagen oder auch andere Berater vor so ein bisschen hineindrücken an und appellieren an das Verantwortungsbewusstsein. Und sie stehen dann oft da und wissen gar nicht, sie merken im Gefühl halt, da ist irgendwas komisch dran. Aber sie haben keine Argumente an der Hand. Und deswegen finde ich das großartig, dass Sie diese Sendung angesetzt haben, einfach um auch den Müttern da eine Tür zu öffnen, wo kriege ich Informationen her?
Was wir bisher noch nicht besprochen haben, sind zum einen die Nebenwirkungen dieser Impfung. Es heißt, dass Schmerzen, Schwellung, Rötung, Juckreiz bei bis zu 84% der Geimpften auftreten können. Es ist aber auch zu schlimmeren Reaktionen schon gekommen. Wie beurteilen Sie diese Nebenwirkungen, Frau Buchner?
Jede Impfung hat Trägerstoffe. Das muss gar nicht mal unbedingt der Impfstoff an sich sein. Das kann man wahrscheinlich überhaupt nicht auseinander dividieren. Aber generell hat jede Impfung auch einen Preis. Und die Trägerstoffe spielen da sehr häufig auch eine Rolle. Insofern ist immer ein Risiko dabei. Und das Risiko in diesem Fall von dieser Spritze ist höher als der Nutzen. Und das ist für mich die große ethische Frage, bis hin zu Asthmaanfall, Gelenkentzündungen, also die auch wirklich als schwerwiegend eingestuft worden sind, selbst von der Herstellerinformation. Und das ist der Punkt, der einfach nicht mehr nachvollziehbar ist.
Ja, vielleicht fassen wir auch an dieser Stelle noch einmal zusammen. Also es gibt überhaupt nur 60-70% der HPV-Typen, die durch den Impfstoff abgedeckt sind. 30-40% bleiben offen, die deckt der Impfstoff gar nicht ab. Dann ist es einfach auch so, dass Viren sich verändern. Es kann also auch zu einer Verschiebung in Bezug auf die Krankheitsentstehung kommen, dass die Viren sich verändern. Dann müsste auch der Impfstoff angepasst werden. Und es gibt natürlich noch andere Risikofaktoren, weil, glaube ich, auch einhellig ist, dass nicht allein diese Viren jetzt unweigerlich zum Gebärmutterhalskrebs führen. Es ist ja auch so, dass eine Impfung nicht zum Abklingen einer bestehenden Infektion führt.
Ja.
Frau Buchner, welche Risikofaktoren sind es noch, die, wenn eine Infektion mit humanen Papillomviren besteht, einen Gebärmutterhalskrebs begünstigen?
Definitiv alle anderen Faktoren, die generell auch Krebs möglicher machen. Zum Beispiel vorneweg alle, die rauchen, das weiß man. In diesen Stoffen der Zigarette sind mehr als genug krebserregende Stoffe. Dann der Lebensstil spielt definitiv eine Rolle. Von der Sauberkeit haben wir schon gesprochen. Dann auch die Grundabwehrkraft. Wie ist der Körper überhaupt gestrickt? Wie geht er um mit jeglicher Form von Infektion, von Belastungen, von Stress? Wie kommt der Körper klar? Wie gut funktionieren die Nebennieren? Das spielt eine ganz wesentliche Rolle, ob eine bereits vorhandene Infektion überhaupt zum Tragen kommt. Die meisten Krebsinfektionen, sage ich mal jetzt grob gesprochen, kommen nie zum Tragen, weil der Körper damit locker fertig wird. Und deswegen ist es für mich eine der wichtigsten Vorbereitungen oder Vorbeugemaßnahmen, dass ich mein Immunsystem so gut wie nur irgend möglich stabil erhalte, dass ich mit meinen Grenzen umgehen lerne, dass ich einen Lebensstil habe, wo Entspannung und Anspannung im Gleichgewicht sind. Das ist so ein bisschen auch grundsätzlich unser Motto für unsere Arbeit, ganz egal in welche Richtung letztendlich die gesundheitliche Gefährdung aussieht.
Das wollen wir auch in den Blick nehmen in der zweiten halben Stunde. Wie kann ich das Immunsystem stabilisieren? Abschließend zu der HPV-Impfung noch die eine Information, die ich gefunden habe und was Sie auch schon bekräftigt haben, nämlich dass der Hersteller, der US-Pharmakonzern Merck, im letzten Jahr seinen Umsatz mit Impfstoffen fast verdreifachen konnte. Mhm. Und er erreichte sogar, dass in vielen US-Staaten die HPV-Impfung von Mädchen für den Schulbesuch vorausgesetzt wird. Also es steckt auch eine Menge Geld dahinter. Und ist denn in Deutschland auch zu befürchten, dass es hier einen Impfzwang geben wird?
Die Befürchtung haben sicher etliche. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie wir Mütter uns auch da gegenstellen, wie wir von Mund zu Mund weiter sagen, Leute, lasst uns da mal drüber nachdenken. Und bevor wir da husch, husch, irgendwo etwas vollziehen lassen, was überhaupt noch keinen Grund und Boden hat und wo wir Zweifel haben, dann ist es eigentlich schon ganz viel, weil eigentlich dürfte uns niemand zwingen, zu einer gesundheitlichen Maßnahme, die höchst in Frage zu stellen ist. Und ich kann nur sagen, alle Mütter, Großmütter, Patentanten, anfangen, miteinander darüber zu sprechen und auszutauschen, miteinander auch vielleicht die fachlichen Fakten zu sammeln und dann zu argumentieren, vor allen Dingen in den Schulen und mit dem Arzt, dass man nicht davon ausgeht, der Arzt, der will mich jetzt da wo reinsetzen. Ich meine, dass die meisten Ärzte sich dieser Zusammenhänge nicht bewusst sind. Also die Ärzte sind nicht die bösen Buben oder die Frauen, die uns an den Kragen wollen, sondern es ist eine Strategie und da können wir als kleine Frau, kleiner Mann insofern etwas gegensetzen, indem wir wirklich miteinander darüber sprechen, es zum Thema machen, sowohl mit den jungen Leuten selber als auch mit Elternverbänden, mit in der Schule das mal ein Thema machen lassen, Informationsveranstaltungen zu diesem Thema auch auf die Beine stellen, bevor überhaupt so eine gesetzliche Maßnahme kommen kann. Also ich kann mir es fast nicht vorstellen, weil da ist einfach der fachliche Boden viel, viel zu dünn.
Elisabeth Buchner ist zu Gast heute bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Sie ist Hormon-Selbsthilfe-Beraterin und zugeschaltet aus Kleinsendelbach. Wir eröffnen gleich die Gesprächsrunde. Es haben sich bereits drei Hörerinnen gemeldet. Ich darf zuerst begrüßen Frau Gebhardt aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte nur mich bedanken für diese Sendung. War wirklich sehr schön und hat auch viel erklärt über diese HPV. Ich bin verheiratet erstens und ich habe auch mich interessiert für diese Impfung, aber der Arzt hat auch gesagt, oh, bitte was brauchen Sie nicht, weil sie schon eine Festpartnerschaft hat. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass Sie auch erklärt haben, diese so früh Motivation für die Sexualität. Ich finde wirklich sehr traurig zur Zeit, weil ich bin auch der Meinung, dass hinter sich eine Macht auch Geld gewinnen mit Pillen und diese Impfung und alles, wo eigentlich aus christlicher Sicht die Sexualität soll mit Liebe sein und Festpartnerschaft haben, so in Treu. Und damit kann auch viel, viel sich auch in der Gesundheit auch Krankheit verhindern. Ja, entschuldigen Sie das, weil ich nicht Deutsche bin und dann habe ich auch Schwierigkeiten, meine Meinung zu äußern. Aber ich möchte mich nur bedanken und auch sagen, ich selbst, als ich jugendlich war, wollte ich auch nicht so in diese Mode auch hinterherlaufen. Und ich bin ganz froh, ich möchte nur ein Zeugnis geben, dass es lohnt sich einfach warten, bis jemand sich finden und ihm treu bleiben und diese Sexualität mit Liebe leben. Nur das wollte ich sagen und vielen Dank für diese Sendung. Alles Gute und Gottes Segen.
Vielen Dank, Frau Gebhardt, dass Sie sich gemeldet haben, dass Sie uns dieses Zeugnis gegeben haben. Ich denke, das ist auch sehr wichtig für viele junge Mädchen, dass es Menschen gibt, die einfach dafür eintreten und es als wert erachten, enthaltsam zu sein vor der Ehe. Dankeschön.
Auf Wiedersehen.
Danke.
Ich darf jetzt eine weitere Hörerin begrüßen, Frau Schaar. Aus Augsburg ist sie zugeschaltet. Grüß Gott, Frau Schaar.
Grüß Gott. Ich wollte eigentlich zu dem Thema noch so etwas vom Gesamt her also zu beitragen. Wir müssen nicht vergessen, dass über das Bundesgesundheitsministerium, die aufklärende Arbeit machen über Pro Familia auch in den Schulen, natürlich von einem ganz anderen Denken her Jugendliche aufgeklärt werden. Und dann es heißt, du hast ein Recht auf Sex, gib nur Acht, dass du kein Kind bekommst, ihnen die Bananen auf den Tisch gelegt werden und sie üben dann Kondome zu überziehen. Daran, das dürfen wir, da denke ich mir immer, wir kämpfen gegen Windmühlen, solange wir dieses auch haben. Und damit, wie jetzt so schön die Vorrednerin gesagt hat, auch nicht vermittelt wird dem jungen Menschen, dass auf diese Sexualpraktiken zu verzichten bis zur Ehe hin und dass es einfach auch dem Menschen dann dient, weil es kostbar ist, in Liebe das zu machen und nicht nur von einem ganz engen Aspekt her.
Frau Schaar, ich danke Ihnen, dass Sie damit unsere Sendung bereichert haben.
Ja, bitte.
Auf Wiederhören. Frau Körner möchte sich noch zu Wort melden. Sie ist zugeschaltet aus dem Eichsfeld. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte erstmal Frau Buchner herzlich danken für diese Gedanken und die sprechen mir eigentlich auch aus dem Herzen. Ich bin NFP-Beraterin und kenne auch das Projekt für MFM von der Frau Dr. Reit-Paula. Habe also auch da selber schon mitgewirkt. Und ich kann das wirklich nur unterstützen, dass dieses Projekt in jede Schule eigentlich musste. Und das ist vorbereitend eigentlich auch, dass die Jugendlichen ihren Körper sich kennenlernen, dass sie wissen, was spielt sich eigentlich in mir ab, um dann eigentlich auch ihre Sexualität später auch reinleben zu können. Und meine Frage wäre jetzt noch, wo kriegt man nun Infomaterial zu diesem Thema her, wegen den Gebärmutterhalskrebs? Denn mich haben selbst schon Mütter angesprochen, dass manche Jugendlichen schon geimpft sind und dass die Mütter sehr viel Argumente bringen müssen, ihre Kinder nicht impfen zu lassen. Aber das fällt ihnen sehr schwer, denn der Gruppendruck heute ist sehr groß. Wo kriege ich Infomaterial her, um meine Schüler wirklich richtig informieren zu können? Also das würde ich sofort unterstützen.
Ja, also ich habe jetzt gestern Nacht nochmal eine Sammlung von Informationen auf unsere Homepage gestellt, die Sie jederzeit eben einsehen können unter www.hormonselbsthilfe.de. Da ist unter aktuell, ein Link aktuell und unter aktuell finden Sie eine große Abhandlung und Sammlung von sowohl fachlichen als auch Betroffenen. Informationen, das empfehle ich sehr, das kann man sich einfach runterladen, es kostet ja auch nichts, da kann man sich die Ausdrücke zusammensammeln und ich habe es auch ein bisschen so zusammengefasst, einfach so Fakten in Stichpunkten, da kann man in Ruhe dann nochmal Punkt für Punkt nachgehen und sich das Mosaik zusammenbauen und sich das herausnehmen, was auch dem eigenen Empfinden besonders wichtig ist jetzt für die Jugendlichen oder eben auch für die Mütter. Also die Mütter sind in dem Fall ja eigentlich genauso wichtig, nicht nur die Jugendlichen. Ja. Weil die Mütter entscheiden, ob sie das machen oder auch nicht.
Richtig. Und die sind oft in dieser Sache auch überfragt oder auch manchmal machtlos. Ja?
Ja.
Das ist toll. Ja. Also das werde ich im neuen Jahr gleich mit angeben, weil eine Mutter mich schon mal angesprochen hat.
Ja, das einfach ist super. Die Internetseite, es bleibt auch jetzt eine ganze Weile garantiert drauf.
Ja.
Ich finde es so wichtig, dass eben die Information weitergegeben wird. Wir dürfen als Selbsthilfeorganisation nicht sagen, ihr dürft euch nicht impfen lassen, sondern wir können nur Informationen weiter liefern und ich sammle auch weiter. Mhm. Wir sind sehr eng verbunden eben auch mit der ganzen Rötzerarbeit und MFM-Arbeit und sammeln alles zusammen, was fachlich irgendwie zusammenfließt zu diesem Punkt, um eben das auch weiterzugeben.
Das ist super. Dann bedanke ich mich recht herzlich und werde auch heute noch auf diese Hormonselbsthilfe aktuell zurückgreifen und mir das gleich anschauen.
Ja, gerne.
Frau Körner, es hört sich so an, als wären Sie im Schuldienst tätig.
Ja, das ist auch so. Ja.
Dann sitzen Sie doch an entscheidender Stelle und können auch viel bewirken. Zum Beispiel könnten Sie auch Teenstar-Beraterinnen an Ihre Schule holen und Kinder so in ganzheitlich einführen in Liebe und geschlechtliche
dieses Projekt.
Dinge.
MFM, das ist auch schon schön gelaufen, auch NFP, aber trotzdem, also es ist manchmal gar nicht so einfach. Es ist auch da schwierig. Man hat sehr viele Gegner auch in dieser Richtung. Aber das ermutigt heute mal wieder, diese Sendung auch auf diesem Gebiet weiterzumachen.
Schön, dass Sie uns angerufen haben. Gut. Dankeschön,
also,
Frau Körner.
Vielen Dank.
Ja, über die HPV-Impfung, darüber haben wir nun ausführlich gesprochen. Vielleicht sollten wir auch noch andere Themen streifen, nämlich wenn es beispielsweise darum geht, dass Kinder unter einer Schilddrüsenunter- oder Überfunktion leiden, Frau Buchner. Zum einen, wie erkenne ich das?
Je nach Altersstufe natürlich ist es unterschiedlich sichtbar. Für mich ist es faszinierend, wie schon Säuglinge letztendlich immer wieder auch Körpersignale, Symptome zeigen und damit der Körper signalisiert, hallo, da stimmt was nicht. Bitte ernst nehmen. Jetzt hat natürlich ein Säugling im Lauf seines ersten Lebensjahres viele Phasen, wo es einfach mal schreit und einfach mal auch nur Tage durchschläft. Und die, gerade wenn es das erste Kind ist, Mütter sowieso sehr stark verunsichert sind. Und wenn ich jetzt so ein paar Dinge sage, ist immer die Gefahr naheliegend, dass man das gleich, mein Kind isst jetzt mal einen Tag nichts, das hat jetzt bestimmt eine Hormonstörung. Das will ich also unter allen Umständen vermeiden. Sondern es geht hier um Auffälligkeiten, die sehr permanent da sind. Also nicht, dass das mal zu sehen ist, aber es können Schilddrüsenstörungen auch bei Säuglingen sehr wohl eine Rolle spielen. Und sie werden in den allermeisten Fällen nicht erkannt, leider. Und man kann Schilddrüsenstörungen sein ganzes Leben lang mit sich herumschleppen, ohne dass man eigentlich weiß, was mit mir los ist. Und ein paar Punkte, wenn ich nenne, eine permanente Trink- und Essfaulheit, Kinder, die oft die schon relativ starkes Geburtsgewicht hatten, sind häufiger mit im Boot. Dann die sehr braven Babys, die fast immer wieder nur schlafen, die trinken ein bisschen und schon wieder schlafen sie ein und haben eigentlich wenig Lebenselixier anscheinend im Körper. Das ist ein Hinweis. Auch wenn die Verstopfung immer wieder ein Thema ist, wenn die Haut auffallend trocken und schuppig ist, wenn die Fontanelle sich zu langsam schließt oder wenn Kinder immer wieder Infekte aufsammeln. Eigentlich ist im ersten Lebensjahr ein kleines Baby relativ resistent gegen Infektionen. Vor allen Dingen während der Stillzeit werden Babys selten krank. Aber wenn das bei Säuglingen anders ist oder bei auch dann Kleinkindern, dann ist es wichtig, dass man zumindest weiß, es kann eine hormonelle Schwäche mit dabei sein. Also die Schilddrüsenstörung ist ein Bereich, es gibt aber auch andere Bereiche, die letztendlich Schlagseite oder ein Ungleichgewicht haben können.
Wie kann ich das denn selber feststellen, wenn ich das lange genug beobachtet habe, beziehungsweise wo kann ich mich hinwenden, um Unterstützung dahingehend zu finden, dass jemand dem Hormonhaushalt einmal auf die Spur geht?
Also Schilddrüsenstörungen erkennt man in allererster Linie über eine Blutuntersuchung und da ist der Arzt immer der erste Ansprechpartner. Es ist wahrscheinlich ungewöhnlich, dass eine Mutter den Arzt auf Schilddrüsenschwäche anspricht im Blick auf ihr Kind. Aber ich würde es tun. Sagen Sie ihm und schreiben Sie die Symptome auf. Und erklären Sie ihm, Sie haben Sorge und möchten gerne abklären über eine Blutuntersuchung, ob das eine Schilddrüsenstörung sein könnte. Muss ja nicht.
Wie könnten jetzt Eltern das Kind unterstützen, einfach durch Maßnahmen, die jeder machen und treffen kann?
Da denkt man natürlich in den meisten Fällen gleich an Jod. Und die Mutter hat sicherlich noch im Hinterkopf, dass sie ja in der Schwangerschaft ständig Jod nehmen musste. Das heißt, das Kind ist in seiner ganzen Entwicklung immer gleich mit einem relativ hohen Jodpegel im Mutterleib herangereift. Und jetzt in der Muttermilch sozusagen oder dann später in der Babynahrung ist wahrscheinlich deutlich weniger Jod enthalten. Und das ist erstmal schon ein mögliches Absacken der Stimulierung, dass also etwas vorher in der Schwangerschaft künstlich hochgehalten wird, was eigentlich jetzt unserem Körper gar nicht so entspricht. Und nach der Geburt ist dann das Baby allein angewiesen auf das, was eben ohne Jodzusatz an Nahrung geliefert wird. Und darauf kann die Schilddrüse durchaus reagieren. Ich kann auf jeden Fall als Mutter versuchen, ganz bewusst selber schauen, dass mein Schilddrüsengleichgewicht vorhanden ist. Das ist für mich immer das Allererste, solange ich das Kind stille oder in mir trage, dass ich mich nicht hinreißen lasse, dass ich annehme, Gott hat uns Frauen generell mit Jodmangel auf die Welt geschickt und wir müssen also jetzt unbedingt in jeder Schwangerschaft Jod nehmen. Ohne Blutuntersuchung würde ich weder bei der Mutter noch beim Baby Jod ergänzen. Aber es kann auf jeden Fall mit Fisch, mit einer sehr ausgewogenen Ernährung, haben wir normalerweise genügend Jodimpulse drin. Es ist schwieriger bei Leuten, die streng vegetarisch leben. Da ist dann der Jodmangel manchmal auch eher noch eine Schwäche. Aber ich würde auf jeden Fall ermutigen, zumindest über eine sehr ausgewogene, auch Fisch enthaltende Nahrung darauf zu achten. Und auch viele frische Kräuter dazu zu nehmen. Auch Wildkräuter haben Jod.
Mhm. Das heißt, ja, da haben wir schon mal ein paar Hinweise, wie wir damit umgehen, wenn wir meinen, bei unseren Kindern Schilddrüsenprobleme zu beobachten. Zu klären ist es auf jeden Fall über einen Arzt und über den Bluttest. Aber ja, vorausgehen sollte immer auch eine lange Beobachtung.
Ja, unbedingt. Also bitte nicht meinen, wenn mein Kind jetzt eine Woche lang auffallend viel schläft, dass es gleich eine Hormonstörung hat. Gehen Sie mal nicht davon aus. Aber wenn es permanent über Monate immer wieder auffallend häufig auftritt, dann, es geht ja auch meistens um eine gewisse Entwicklungsverzögerung bis hin auch zu einer geistigen Müdigkeit oder geistigen schleppenden Entwicklung, dann ist sehr wohl sinnvoll, dass man das zumindest abklärt.
Frau Buchner, ein großes Thema bei Kindern und eben auch für Eltern ist natürlich auch immer Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Hyperaktivität. Kann denn sowas auch mit Hormonen zusammenhängen, wenn andere Dinge wie Reizüberflutung oder viel Fernsehen, viele Computerspiele, wenn sowas ausgeschlossen worden ist?
Definitiv. Ich bin ja sehr froh, dass Sie das gleich im gleichen Atemzug mitgenannt haben, die Reizüberflutung. Die spielt natürlich einen ganz maßgeblichen Anteil an dieser Störung. Aber wir haben schon einige Fälle eben inzwischen kennengelernt, wo es dann auch durch eine Testung deutlich wurde, dass eine Entwicklungsstörung, eine intellektuelle Schwäche, eine Sprachverzögerung, Konzentrationsstörungen bei Kindern und Schulkindern sehr wohl auch Hormonzusammenhänge haben kann. Das kann zum Teil auch schon in die Schwangerschaftsgeschichte hineinreichen, dass also in der Schwangerschaft auch der Hormonmangel der Mutter letztendlich das Kind mitgeprägt hat und auch einfach da eine etwas schwache genetische Voraussetzung mitgeliefert hat. Dafür kann die Mutter überhaupt nichts, sondern ich kenne das auch von unserer eigenen Familie. Es gibt auch familiäre Anlagen, die mehr oder weniger da eine Rolle spielen können.
Welche Hormone sind es denn, die da vielleicht einfach zu wenig vorhanden sind?
Das kann theoretisch das DHEA und auch das Progesteron sein. Die beiden sind zumindest bei der Entwicklungs- und Aufmerksamkeitsstörung aus unserer Erfahrung her häufiger mit zu beobachten, dass eben bei diesen Messungen des Speichels auffallend niedrige Werte auftauchten und gemeinsam sind bei solchen Kindern. Auch wenn Kinder sehr früh Krebs entwickeln oder Rheuma oder extreme Hautkrankheiten, auch das kann ein DHEA-Mangel sein oder manchmal auch kombiniert mit dem Progesteronmangel.
Ich möchte jetzt kurz eine weitere Hörerin um ihren Beitrag bitten. Frau Lochmeier aus Ravensburg. Grüß Gott.
Grüß Gott. Also wenn ich Sie so höre, dann fallen mir, wie soll man sagen, Schuppen von den Augen, oder? Ich sehe dann meine Kinder und mich, also da laufen Bilder ab und vor allem jetzt ein Bild. Ich behaupte, ich hätte Jodüberempfindlichkeit oder man wird es vielleicht eine Jodallergie nennen. Also sobald ich Jod, also vor allem künstliches Jod erwische, dann kriege ich einen Druck auf den Kopf. Ich kann tagelang nicht mehr richtig schlafen, bin nervös, habe Herzrasen. War auch schon bei einem Spezialisten, der hat mir das gar nicht abgenommen, dass es so etwas gibt, dass es eine Jodallergie gibt. Und dann habe ich gedacht, zu was brauche ich? Zu einem Spezialisten gehen und mir dann Jod verschreiben lassen, weil ich angeblich eine Unterfunktion hätte. Und derweilen habe ich eine Dysfunktion, von der Spezialist gar nichts hält oder gar nichts weiß. Das muss ich mir dann vom Kinderarzt sagen lassen, wenn ich gerade wieder so spinne, ja. Jetzt ist für mich die Frage, wenn ich auf Jod so reagiere, wie kann ich mir helfen? Wenn ich jetzt sie so höre, wie sich das bei Kindern abspielt, wenn die zu wenig Jod haben, dann muss ich sagen, ja, also bei meinem jüngsten Sohn ist das auf jeden Fall wohl so. Aber da hat mich nie jemand drauf angesprochen, ja. Oder ich stelle mir jetzt einfach vor, dass bei ihm ein Problem diese Sache ist. Wie gehe ich jetzt bei mir mit dieser Jodgeschichte um, dass ich trotzdem genügend Jod habe? Oder ich weiß auch nicht, ohne dass ich gleich anfange zu spinnen, ne?
Also ich glaube Ihnen sofort, wir haben viele, viele unserer Beratungskunden, die bei uns anbimmeln mit dieser Thematik, die kämpfen damit. Sie haben wahrscheinlich eine Überfunktion der Schilddrüse und da ist Jod Gift. Ja. Also Sie haben keine Jodallergie wahrscheinlich, vermute ich zumindest, sondern was schon sehr stark stimuliert ist, wenn ich da nur auch ein bisschen weiter stimuliere, dann eskaliert es natürlich. Und gerade, Sie haben völlig recht, die Unterscheidung gemacht, diese Jodtabletten sind ja häufig ein Jod mit der Quelle von Industrieabfall.
Genau.
Da wäre ich auch äußerst vorsichtig. Für mich ist immer ein bisschen wichtig auch, wonach habe ich Appetit? Und wenn Sie eine Abneigung gegen Fisch haben...
Nein, das habe ich nicht.
Dann ist das eine Botschaft. Und wenn Sie aber Appetit haben auf Fisch, dann ist das auch eine Botschaft.
Aha.
Und dem sollten Sie ruhig nachgeben. Damit ist der Körper gewohnt, umzugehen. Aber mit Konzentraten in Form von Pillen, da ist also äußerste Behutsamkeit geboten und es gibt eine ganze Reihe praktische Hilfemöglichkeiten bei einer sehr stark hochaktiven Schilddrüse. Das würde Sie betreffen. Mache ich Ihnen Mut, einfach sich auch weiter damit auseinanderzusetzen. Sie dürfen sich gerne auch an uns wenden und einfach da nochmal nachhaken, was Sie alles machen können, rein praktisch, um das Ganze etwas zu beruhigen. Das ist nicht schwer. Aber was das Thema Ihrer Kinder ist wieder ein eigenes.
Ja, genau. Da wollte ich nämlich jetzt fragen, zum Beispiel unsere Tochter ist Vegetarierin und zwar mit Überzeugung und sie isst auch keinen Fisch, basta, mit 16 Jahren. Da können Sie sagen und machen, was Sie wollen, ja? Okay, und was gebe ich der denn jetzt? Wenn Sie sagen Kräuter, was sind das für Kräuter? Ich habe einen großen Garten, dann pflanze ich eben Kräuter an.
Ja, die vegetarisch lebenden Jugendlichen sind häufig sehr stark in der Disziplin.
Ja, ja, brutal.
Und man kann sie vielleicht begeistern für Sprossen und Keime und eben die Wildkräuter, das ist eins. Dann auch Algen wäre eine Möglichkeit, aber ich würde das nur machen, wenn tatsächlich die Symptome da sind, dass sie eine Unterfunktion hat.
Naja, bei ihr ist da schon ein Problem da.
Mal noch mal an dieser Stelle muss ich Sie leider ein bisschen zur Kürze mahnen.
Ja, ich werde auf diese Homepage gehen. Das ist für mich schon sicher eine große Hilfe. Und ich bedanke mich einfach mal für diesen guten Vortrag und für die Hilfen, die Sie uns geben.
Vielen Dank für Ihren Anruf. Dankeschön. Auf Wiederhören, Frau Lochmeier. Unter www.hormonselbsthilfe.de können Sie dann weitere Informationen auch bekommen, sich direkt an Frau Buchner wenden. Und diese Informationen bekommen Sie natürlich auch über den Hörerservice. An dieser Stelle darf ich mich erst einmal recht herzlich bedanken, dass Sie, Frau Buchner, zu Gast waren hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe.
Ja,
vielen
gerne.
Dank und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Unser Hörerservice ist auch für Sie da. Da bekommen Sie auch allgemeine Informationen über Radio Horeb und über die Referenten und deren Adressen. Unter der 0775 25 25 25 erreichen Sie den Hörerservice. Diesen Hinweisen geht die Sendung zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert und wünscht Ihnen noch einen gesegneten Tag.